Hallo, guten Morgen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Halb 10 FM. Ein neuer Podcast für eine neue Politik. Morgen, Ines, wie geht's dir?
Guten Morgen, hallo. Mir geht's ganz gut, es ist nur ein bisschen früh.
Ja, und ich hatte schon meinen ersten so Tee. In England sagen wir Builder-Tee. Das ist so Bauarbeiter-Tee, weil Bauarbeiter in England Tee trinken.
Okay, also ich habe schon meinen zweiten Kaffee.
Und das ist dann richtig so starken Tee. Aber dafür sind jetzt die ganzen Bauarbeiter bei mir. Die waren gerade bei mir auf dem Dach. Aber wenn es anfängt zu klopfen, dann es tut mir leid. Aber die haben zu tun, die Jungs. Yo, worüber sprechen wir heute?
Heute geht es mal um was ganz Allgemeines. Aber es gibt trotzdem einen Aufhänger. Und zwar sprechen wir über die soziale Marktwirtschaft. Oho. Der deutsche Mythos des Sozialstaats und der Vorstellung von Wirtschaft, glaube ich.
Und du hast sogar darüber einen Artikel geschrieben.
Genau, das ist auch ein Aufhänger. Das ist ein Artikel, den ich zusammen mit Marco Bülow geschrieben habe, über den Mythos soziale Marktwirtschaft. Darüber können wir dann gleich noch sprechen, warum wir das so genannt haben. Wir haben eigentlich reagiert auf einen Text auch von Friedrich Merz in der Zeit, der die soziale Marktwirtschaft umbauen will. Und wir haben darauf quasi reagiert.
Ja, also Marco Bülow, sollen wir kurz mal erwähnen, mittlerweile fraktionsloser Abgeordneter für Dortmund, langjähriger Kämpfer auf dem linken Flügel der SPD, hat dann irgendwie mir auch mal... Wir haben auch eine Folge mit Marco, ganz am Anfang aufgenommen, sehr empfehlenswert. Genau, die allererste Folge. Mhm. Worüber geht es dann bei deinem Artikel?
Also es geht vor allem darum, dass die soziale Marktwirtschaft, so wie sie immer noch genannt wird und wie sie auch alle Parteien, also eigentlich alle Politiker immer wieder benennen, als das müssen wir rehabilitieren oder so, eigentlich zum Mythos geworden ist, weil nichts an unserer Marktwirtschaft eigentlich mehr sozial ist, sondern das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, eine Aufstiegsgesellschaft zu sein, hat sich eigentlich verkehrt in eine Abstiegsgesellschaft. Das ist eigentlich unsere erste These da drin. Das heißt, wenn alle davon sprechen, sie wollen die soziale Marktwirtschaft wiederbeleben, dann muss man eigentlich erstmal die Wahrheit sagen und sagen, was ist eigentlich noch sozial an unserer Marktwirtschaft?
Und? Wie viel ist tatsächlich sozial? Also das ist natürlich ein Begriff aus einem Zeitalter, wo so viele Voraussetzungen schon sehr anders sind.
Genau, also in dem Artikel haben wir zur Geschichte nicht so viel, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass das damit immer im Alltagsverstand verbunden wird, dass Ludwig Erhard, der Kanzler nach Konrad Adenauer, die soziale Marktwirtschaft erfunden hätte. also das ist gerade ein CDU-Politiker.
Genau, es war alles ein Geschenk von der CDU, danke. Ja,
die ja damals tatsächlich noch ein sozialpolitischeres Programm hatte als heute, aber trotzdem, die waren ja jetzt nie wirklich arbeiterinfreundlich oder sowas, dass das irgendwie seine Erfindung gewesen wäre. Und tatsächlich ist es natürlich so, wie immer, dass es, wenn es ein neues ökonomisches Programm braucht, dass es darum Kämpfe gibt und Kompromisse und dass natürlich auch da schon die Gewerkschaften eine große Rolle darin gespielt haben, da kleine Siege zu erringen. Also dieser Großbegriff soziale Marktwirtschaft bedeutet halt eigentlich vor allem auch so einen Klassenkompromiss.
Ja.
Und so ein Wirtschaftsprogramm, das darauf ausgerichtet ist, dass mehrere Interessen ausgeglichen werden. Und das war natürlich der Clou, das soziale Marktwirtschaft zu nennen. Das ist eben sehr, sehr typisch oder speziell deutsches Phänomen, würde ich sagen.
Ja, der Kompromiss geht vor, sozusagen. Ich muss gestehen, weil das ist so alles aus den 50er, 60er Jahren entstanden, wo es dieses wahnsinnige Wachstum gibt. Mhm. Ne? Und da war einfach sehr, sehr viel zu verteilen und es kam auch sehr viel nach unten an. Also heute wird immer noch Wachstum gepriesen, das Wachstum soll uns retten. Einerseits merkt man, naja, also wir sind vielleicht an einer ökologischen Grenze jetzt gekommen, wo unser Wachstum den Planeten tötet. Das ist nicht unproblematisch. Aber andererseits, man sieht diese Transformation, das kann man so in anderen Volkswirtschaften anderswo sehen. Da gibt es eine Zeit vom schnellen Wachstum und dann dann geht es irgendwie tendiert wieder zu null. Und die westliche Welt ist auf jeden Fall wieder eine Phase, wo 1-2% eigentlich schon normal sind. Und diese Hoffnung, dass man plötzlich auf 3-4% wäre, ist völlig illusorisch. Und dann gibt es einfach viel, viel weniger zu verteilen. Mhm. Und wo damals das Wachstum hieß, dass dein Kind vielleicht dann aufs Gymnasium geht und dann du dein eigenes Haus und ein Auto oder zwei Autos hat, das ist nicht mehr so. Die Perspektiven für heute, für fast alle, auch vielleicht sehr reiche Leute, die Perspektive für deren Kinder ist mittlerweile schlechter als für sich selbst.
Ja, und diese Stärke dieses Begriffs muss man vielleicht nochmal sagen, dass das eben, deswegen nennen wir das eben Mythos, weil das so ein geflügeltes Wort geworden ist und das eben jetzt seit Jahrzehnten, also egal eigentlich, ob es wirtschaftlichen Aufschwung oder Abschwung gibt, jeder betet immer noch diese soziale Marktwirtschaft an. Und das ist natürlich wirklich eine große Stärke auch dieses Sammelbegriffs, das ja irgendwie bedeutet Wohlstand und es gibt ein soziales Auffangnetz und so. Und das suggeriert immer noch so, als gäbe das eben das alles noch. Ne? Und als könnte man im Namen dieses Begriffs alles Mögliche machen. Und ich habe das Gefühl aber, dass es eben in letzter Zeit auch stärker bröckelt in diesem Alltagsverstand. Und deswegen eben haben wir diesen Text geschrieben, der auch gut aufgenommen wurde und wo auch viele uns zurückgemeldet haben, dass es gut ist, dass es mal jemand sagt. So.
Man müsste auch vielleicht erwähnen, also das Perverste überhaupt, im Namen der sozialen Marktwirtschaft haben wir die, wie heißen die, Institut Neue Soziale Marktwirtschaft? Mhm, genau. Die im Grunde als Lobbyisten verbannt für die Allerreichsten und die größten Konzerne heftig täglich daran arbeiten, alle Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft, die noch verbliebenen, abzuschaffen. Also zum Beispiel bei mir auf Twitter kam als Anzeige, die Soli muss weg. Yeah. Weil wir darunter alle dann was davon haben. Nö, also eigentlich nur, wenn du Soli überhaupt bezahlst. Und das geht natürlich auch erst ab einem gewissen Einkommen. Also im Namen der sozialen Marktwirtschaft wird schon vieles, vieles, vieles verbrochen.
Mhm. Und ich kriege auch immer die Werbung von denen. Also ich glaube, wenn man einmal soziale Marktwirtschaft sagt, dann kriegt man die sofort. Und die haben ja auch immer wieder so große Plakatkampagnen und so.
Die haben so viel Geld.
Ja, und das ist eben wirklich perfide, weil man eigentlich vom ersten Eindruck her erstmal denkt, ach, das ist ja nett und positiv, weil die vertreten die soziale Marktwirtschaft, aber vertreten eben eigentlich genau das Gegenteil, weil sie so neoliberale Arschlöcher sind.
Insofern, aber das ist die Masche überhaupt, ne, von CDU. Also wir sind die Mitte. Hallo. Mhm.
Genau, aber dieses ist jetzt eben konkret eigentlich so eine Denkfabrik der Neoliberalen. Und unser Impuls war eben auch, diesen Text gegen Friedrich Merz zu schreiben, weil er ja auch im Namen der sozialen Marktwirtschaft zum Beispiel Renten auf die Aktienmärkte und so, ne? Also eigentlich eine noch viel größere Flexibilisierung dieses Sicherheitsnetzes fordert. Und wir dagegen eben gesagt haben, das können wir nicht zulassen eigentlich, dass dieser Sozialstaat weiter, noch weiter erodiert und alle Risiken werden vergesellschaftet, aber dass der Profit bleibt in privater, kleiner Hand. Ne? Also das ist eigentlich das, was passiert. Und andersrum müsste man eben die Risiken verkleinern und nicht einfach auf alle kleinen Leute verteilen. So, das ist extrem gefährlich.
Also die Frage ist dann vielleicht, was ist dann das Modell, was wir wollen? Weil man sehnt sich zurück zu dieser Zeit der Wirtschaftswunderjahre. Thomas Piketty beschreibt das sehr gut. In Frankreich heißen die Trente Glorieuses, also die 30 glorreichen Jahre, wo es dieses wahnsinnige Wachstum gab. Es gab sehr viel Kuchen zu verteilen. Eigentlich komischerweise waren die Steuersätze in dieser Zeit extrem hoch. Unter dem Republikaner Dwight Eisenhower in Amerika war es weit über 90% als Spitzensteuersatz. Das erwähnt komischerweise die Institut Neue Soziale Marktwirtschaft seltenst. Mhm. Auch in Großbritannien zum Teil so 97%, glaube ich, Spitzensteuersatz. In Deutschland auch weit über 70, behaupte ich mal. Ich habe die Zahlen nicht hier vorliegen. Thomas Piketty als auch klassischer Volkswirt, er sagt, solange die Rendite größer ist als das Wachstum, also wenn ein Investor auf vielleicht 3, 4, 5% hoffen kann, aber das Wachstum nur 1% ist, heißt es sofort, die Ungleichheit wird immer weiter wachsen, weil er hat jedes Jahr mehr vom Kuchen und wer zahlt das? Also wir alle. Und da sieht man dann schon sehr schnell, was das Problem ist, dass mittlerweile das Wachstum und das Extra, was die Gesellschaft zusammen produziert, geht nur an diese sehr wenigen. Aber Piketty selbst, der ist von der Parti Socialist oder was davon noch gerade übrig bleibt. Mhm. Und es ist im Grunde bei ihm, ja, man muss nur mehr Vermögenssteuer, also der Staat muss so durchgreifen und dann kriegen wir das alles zurück. Und ich frage mich, ob da die Idee, dass man nur die Uhr zurückdreht, vielleicht manche Entwicklung in unserer Wirtschaft, in unserer heutigen Gesellschaft etwas ein bisschen ignoriert. Mhm. Weil erstmal ist Wachstum, ist Bruttoinlandprodukt, ist das überhaupt ein Ziel? Ne? Die Neuseeländer reden mittlerweile vom gesellschaftlichen Wohlstand, also von allen. Gibt es auch Begriffe wie Gemeinwohlökonomie. Mhm. Aber es geht auch sehr darum, wer überhaupt das Sagen hat, weil die soziale Marktwirtschaft auch zu deren Höchstzeiten war so ein Machtkompromiss, wo im Grunde dann, da gab es in Deutschland die betriebliche Mitbestimmung, die Gewerkschaften waren da, die Parteien der Arbeiterklasse, also vor allem die SPD, war da. Mittlerweile in vielen Hinsichten, die waren früher, das waren wirklich in der klassischen Schwerindustrie, das waren selbst die Arbeiter, Leute aus solchen Herkünften, das ist immer mehr heutzutage Funktionäre und vor allem deren Macht ist weit geschnitten. Und das Gefühl von den meisten Menschen, überhaupt keine Macht mehr in der Gesellschaft zu haben, überhaupt nicht mehr vertreten zu werden, ist nicht da. Auch wenn es früher nur so sozusagen Vertreter war, mittlerweile sind die Vertreter kaum noch Vertreter gefühlt. Ich sage das also bei aller Liebe zu vielen Gewerkschaftskollegen, die wirklich sehr gut für ihre Sache kämpfen. Aber das Gefühl, dass die Gewerkschaft ist sowas wie dein Anwalt, aber ist nicht dein Kumpel, ist heutzutage vielleicht sehr stark da. Also wie kriegen wir nicht nur die Uhr zurückgedreht auf vielleicht mehr Umverteilung von Ressourcen, aber wie kriegen wir eine wirtschaftliche Demokratie, wo es eine Umverteilung von Macht gibt? Mhm.
Ich glaube, man muss dazu noch sagen, damit man jetzt nicht denkt, einfach die Gewerkschafter oder auch die Sozialdemokraten sind einfach nur moralisch jetzt verkommen in den letzten Jahren, sondern was eben das strukturelle Problem daran ist, ist es, glaube ich, auch nochmal wert zu sagen, in Anschluss an Piketty, die du erwähnt hast, dass eben dieser Klassenkompromiss unter den Bedingungen entstanden ist, wo auch noch der Nationalstaat viel stärker ist und unter Bedingungen von Globalisierung und auch globalisierten Märkten und ne, Monopolen, großen Unternehmen, ist es eben auch für Staaten und für staatliche Akteure wie Gewerkschaften und Parteien eben auch wirklich schwieriger geworden, diesen Kompromiss aufrechtzuerhalten. Insofern muss man sowieso sagen, dass eben der Kompromiss aus den 60ern, 70ern eben einfach unter diesen Bedingungen nicht mehr standhält tatsächlich auch. Und das hat ganz schön auf den Punkt gebracht der Danny Roderick. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, von dem Globalisierungsparadox.
Nein.
Der ganz grob gesagt...
Ach ja, ich habe von gehört, ja. Aber erzähl mal.
Der grob gesagt sagt, dass dieses Dreieck aus Staat und Demokratie und Globalisierung halt nicht funktioniert. Also, dass das Dreieck immer ein Ungleichgewicht hat und dass man sich im Prinzip immer für zwei entscheiden muss. So, und das heißt, die Globalisierung können wir jetzt aber nicht rausnehmen oder wir könnten sie nur irgendwie zurückdrängen, insoweit, dass man den Nationalstaat irgendwie stärkt. Aber dass Demokratie da einfach dann sonst keine Rolle spielt und dass es eben sehr gut sein kann, dass die Ökonomie sich einfach durchsetzt auf globalem Maßstab und dass das dann mit Demokratie einfach nichts mehr zu tun hat. Also dann funktioniert es auch. Das sehen wir auch an autoritären Regimen. Undemokratisch funktioniert es ganz gut. Aber sobald wir eigentlich Mitsprache einfordern, gerät dieses Gleichgewicht wieder auseinander. Und ich glaube, das ist das, was man jetzt unter so einem neuen Klassenkompromiss fassen müsste, ist, was wäre denn ein neuer Klassenkompromiss, wo viele ja sagen würden, das ist sehr sozialdemokratisch gedacht. Aber man muss natürlich sagen, immerhin, wenn man an sehr, sehr große globale Unternehmen denkt und an gar keine Arbeitsrechte mehr, ist es ja vielleicht, und da kommen wir wieder auf unser Green New Deal-Thema zurück, was wäre denn jetzt überhaupt ein Klassenkompromiss, der sinnvoll ist und der vielleicht sogar auch Wege schon öffnet zu was Radikalerem? Also das ist ja das Versprechen auch des Green New Deal aus sozialistischer Perspektive.
Ja, also ich glaube, also der erste Schritt ist überhaupt diese Ablehnung. Da war also Peter Thiel, der völlig verrückte Gründer von PayPal, der sich schon seine Bunker baut in Neuseeland mit seinen Milliarden, dass wenn die Zombie-Apokalypse kommt und das Proletariat sich erhebt, dass er sich da verschanzen wird. Also für ihn ist Demokratie und Freiheit nicht vereinbar. Freiheit wäre das hohe Gut. Und deswegen muss Demokratie abgeschafft werden. Ist vielleicht nur die Zuspitzung im Grunde von den Bemühungen der vielen, vielen Lobbyisten, was wir immer wieder sehen, mit Freihandelsabkommen sozusagen das Spielfeld so zu regeln, dass ein Einbruch der Demokratie immer verhindert ist. Ne? Dass wenn plötzlich ein kleiner Staat sagt, nee, wir möchten Tabak besteuern, wie damals, ich glaube, Togo, dass die sofort verklagt werden können. Und wir sehen große Vorbereitungen in diesem Feld im Bereich der CO2-Erzeuger, die so viel Geld investiert haben oder so viel Förderrechte haben, wenn sie die alles abbauen, ist die Erde einfach hinne. Also sie haben, ich glaube, 5-mal so viel, wie man eigentlich verbrennen überhaupt dürfte, was sie jetzt schon heute legal fördern könnten. Und wenn das alles verbrannt ist, dann haben wir eine massive Erderwärmung und massive, massive Probleme. Also da muss der Gegenangriff sein, also in diesem konkreten Fall zum Beispiel, die Enteignung. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um die Erde zu erhalten. Aber der Green New Deal vielleicht geht viel, viel weiter. Das war vielleicht nicht so gekommen in deinem Artikel. Da habt ihr gesagt, der Green New Deal war ein erster Schritt. Aber ich empfinde immer wieder, dass also links in Deutschland hat man es noch nicht begriffen, was das ist. Mhm. Das ist nicht nur, ach, wir müssten eigentlich was machen wegen Umwelt und so. Das ist jetzt die Vorwand, die ganze wirtschaftliche Grundlage unserer Gesellschaft zu revolutionieren. Mhm. Weil wir haben jetzt den Grund. Also man redet ja oft von der Kriegswirtschaft, diese Mobilmachung, wo alles jetzt für einen Grund umgestellt werden muss. Ja, eine Wirtschaft, die von Vernunft gesteuert ist und nicht nur von Gier. Und jetzt haben wir auch den Grund, wo jeder auch nachvollziehen kann, warum das jetzt sofort gemacht werden kann.
Ich glaube aber trotzdem, weil du ja aus dem Anglophonen kommst, dass du eine viel radikalere Vorstellung hast. auch davon, als das, was wir im deutschen Diskurs, und das fällt mir eben immer wieder auf.
Wir waren jahrzehntelang sowas von hinterher. Das haben wir so einen Nachholbedarf.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel die Grünen in den 90ern schon einen Green New Deal vorgeschlagen haben, auf europäischer Ebene, also Bütikofer und andere. Und der war ehrlich gesagt überhaupt nicht so radikal, wie du das sagst. Aber der war noch radikaler und dann hat Joschka Fischer ihn noch weniger radikal gemacht bei den Grünen in den 90ern. Und deswegen ist diese Idee, glaube ich, im deutschen Kontext, wenn überhaupt, wird sie damit verbunden und hat eigentlich viel, viel mehr mit dieser sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie so im deutschen Kontext kennen, zu tun und hat mit dieser radikalen Mitbestimmung und Revolutionierung tatsächlich nicht so viel Mut. Deswegen ist es immer schwierig, das so zu kommunizieren, weil wir jetzt, oder ich vor allem auch, natürlich diese Resolution von AOC zum Beispiel vor Augen habe. Und du hast ja in einer Sendung mit Anne Pettifor gesprochen. Das ist nochmal eine andere Vorstellung. Und man muss auch da wieder sagen, es gibt unter diesem einen Sammelbegriff sehr viele unterschiedliche Ideen, was das bedeuten könnte.
Also der Hauptgedanke ist, zu wessen Nutzen sollen die Ressourcen der Gesellschaft benutzt werden? Das ist das. Also wenn wir jetzt in der Lage sind, wir haben 10 Jahre, wir müssen dieses Jahr beginnen, um die Erde für alle bewohnbar zu halten, dann, ja, es tut mir leid, Kapital, ja, du hast irgendwie immer, du dürftest immer reicher werden auf Kosten der Ausbeutung von anderen, aber jetzt, wir haben Eigenbedarf an die Ressourcen unserer Gesellschaft, die wir alle gemeinsam erwirtschaftet haben, weil Jeff Bezos, mit Verlaub, hat nicht alle Pakete ausgeliefert. Das waren natürlich seine Leute bei Amazon, die ihn so reich gemacht haben. Und da muss man das Institution von Eigentum an sich massiv in Frage stellen. Also wenn ich meinen kleinen Blumenkasten vor dem Fenster hängen habe, das macht schon ein bisschen Sinn, dass das Privateigentum ist. Wenn du kommst und alles zerstörst und meine Blumen tötest und sagst, ja, Eigentum ist Diebstahl, dann bin ich ziemlich angepisst. Wenn aber ein Mensch nicht, also 100 Milliarden, also das ist so viel Geld ansammelt, dass man wirklich ein Leben lang das nicht zählen könnte, also das tut ihm nicht gut. Jeff Bezos kann nicht besser essen oder besser leben oder so, da ist nichts, was materiell an seinem Leben sich noch verbessern kann über eine bestimmte Grenze. Also Millionen von Millionen braucht kein Mensch. Das ist nur dann eine massive Anhäufung, nicht nur von Geld, sondern ab dem Punkt Macht, gesellschaftliche Macht, wo immer mehr zu seinem Gunsten dann alles gerichtet wird. Und das ist, was es zu bekämpfen gilt. Und hier ist das Prinzip Eigentum, was durchaus Sinn macht, wenn es um meinen Blumenkasten geht, macht es viel, viel weniger Sinn, wenn Amazon zum Beispiel massiv Leute ausbeutet. Also es ist nicht gegen die technologischen Erfindungen von Amazon. Also im Grunde, dass man online einkaufen kann, ist toll, aber wenn das nur einem Mensch gehört, der immer mehr Macht hat oder vielleicht Zuckerberg mit Facebook, der jetzt mittlerweile sogar seine eigene Währung machen will, dann ist das extrem demokratiegefährdend. Mhm. Und dann müssen wir diese Prinzipien wie Eigentum, dann müssen wir sie in Frage stellen. Weil eigentlich war schon im Grundgesetz vorgesehen, Eigentum verpflichtet. Und das ist mittlerweile faktisch nicht der Fall.
Ich gebe dir total recht und es gibt auch alle Möglichkeiten im Grundgesetz zu vergesellschaften, Gott sei Dank. Und ein anderes ökonomisches System ist auch möglich. Aber wenn man jetzt nochmal realistisch, ich komme nochmal zurück auf die Resolution vor dem amerikanischen Kongress von AOC, dann sind die drei Hauptpunkte in diesem tatsächlichen Papier eigentlich nicht so stark die Eigentumsfrage, sondern wir investieren in grüne Arbeitsplätze. Wir geben eine Arbeitsplatzgarantie.
Ja, also Jobgarantie ist schon, ne? Schon was. Ne? Also,
genau, es ist ja schon was, aber ich meine, es wird gar nicht so stark so diese Mitbestimmungs- und Eigentumsfrage gestellt. Es ist sehr auf nationalstaatlichem Terrain natürlich, weil es eine Resolution vor dem Kongress ist. Und eben, es ist dann, wie du schon am Anfang meintest, so ein eigentlich für eine Boomzeit ein Wachstumspaket auch. Also wie können wir Wachstum und Arbeitsplatz und Klima zusammenbringen? Das ist sehr bemerkenswert trotzdem an sich. Aber die Frage, die natürlich viele Umweltverbände eigentlich stellen, ist, können wir nicht, wir müssen eigentlich auf Wachstum verzichten, wir müssen eigentlich Degrowth machen. Das heißt, ist der Green New Deal nicht sowieso auch so ein bisschen der falsche Ansatz? Oder andersherum, Umverteilung steht natürlich auch da drin, ne, wie das finanziert wird. Also Umverteilung ist auch ein wichtiger Part davon. Insofern sind da schon wichtige Punkte drin. Ne?
Also da sind natürlich Reibungspunkte. Also einerseits, denn wenn du sagst, wir bauen jetzt Windräder auf, damit wir nicht mehr Kohle verbrennen, dann das hat auch einen ökologischen Fußabdruck, Windräder zu bauen. Also klassisch reden viele davon, ja, das ganze Lithium, was man für E-Autos braucht. Mhm. Und das stimmt schon. Es ist schon ein keynesianisches Wirtschaftspaket und überhaupt diese Erinnerung an Roosevelt's New Deal, das war so dieses klassische, also dass die Wasserpumpe anlaufen muss, die Regierung große Geldsummen ausgeben. Das ist alles dieser keynesianische Ansatz. Und den kann man auch in diesem Sinne kritisch gegenüberstehen. Die Hauptfrage, glaube ich, aber bei all diesen Ausgaben ist, in wessen Hand das? Ist das in öffentlicher Hand? Mhm. Gibt es auch andere Eigentumsformen, wie zum Beispiel Genossenschaften oder so? In wessen Interesse wird es kontrolliert? Weil wir haben zum Beispiel in Deutschland, wenn man sagt, ja, man musste auch RWE enteignen, das müsste in öffentlicher Hand, leider oder perverserweise ist RWE überwiegend schon in öffentlicher Hand. Und da kommt man auf ein grundsätzliches Problem damals von dieser sozialen Marktwirtschaft zurück. Also RWE gehört größtenteils, also in einem großen Anteil den vielen Kommunen, besonders in Nordrhein-Westfalen. Ich als Kölner bin irgendwie auch Miteigentümer von RWE. Nur man hat natürlich solche Marktstrukturen. Ich wähle den Rat der Stadt Köln, die irgendwie eigene ist von der GEW, was irgendwie wiederum, das gehört 20% einer Tochter von RWE und denen gehören so ein Anteil von der RWE-Aktien. Und es geht so durch diese so Kette von Aufsichtsräten, wo am Ende die Kommune ist nur, die sowieso nie genug Geld hat, nur froh, dass sie ihre mickrige Dividende von RWE jedes Jahr überwiesen bekommt. Und die Kölner an sich haben überhaupt kein Mitspracherecht bei RWE. Also es geht nicht nur da um das Eigentumsform, sondern um also die Eigentum als Form von Macht. Also gibt es überhaupt diesen demokratischen Impuls, wenn wir sagen, okay, wir verstehen, wenn wir jetzt Kohle nicht mehr abbauen, da gibt es eine Abschreibung, ja, von diesem Kapital, was schon investiert ist. Der Kohlebagger müssen wir irgendwie verschrotten, verschmelzen. Aber das nehmen wir auf unsere Kappe, weil das ist rational jetzt vernünftig, dass wir das machen. Also von mir aus, es muss darum gehen, bei einem solchen Green New Deal, dass Ressourcen von der Privateigentümerschaft langfristig in die öffentliche Hand geben, aber auch, dass diese öffentliche Hand tatsächlich eine demokratische Hand ist. Und da würde ich dir durchaus recht geben, das Denken, okay, wie sieht das eigentlich aus, dass wir alle das gemeinsam kontrollieren, dass es nicht durch diese so RWE-Kaskade von Aufsichtsratsgremien kontrolliert ist. Dieses Denken ist noch nicht so weit. Mhm. Aber da ist es fast besser vielleicht, wenn man einfach zentral sagt wie Labour, nee, die großen Energiekonzerne, die vergesellschaften wir und dann legen wir das vor, als diesen Flickenteppich, was man in Deutschland zum Beispiel hat mit Stadtwerken. Manche sind sehr gut, manche sind überhaupt nicht gut, wie die Kölner Rheinenergie, dass man überhaupt dann diese Kontrolle mindestens auf nationalstaatlicher Ebene wieder erringen kann.
Ja, also ich glaube auch insgesamt sind wir von der deutschen Situation her halt ähnlicher an der britischen und deswegen ist es klüger, unsere Situation mit Labour und dem Vorschlag zu diesem Green New Deal zu vergleichen. Trotzdem, wie du sagst, eben allein an den Stadtwerken sieht man schon oder an der Bahn. Also wir haben das ja schon mal in der Folge zu Sozialismus mit Kevin Kühnert auch ein bisschen angesprochen, dass der deutsche Sozialstaat einfach ein anderer ist und dass auch nochmal die Verelendung in England, sagen wir nochmal, weiter fortgeschritten ist. So dass man das nicht einfach übertragen kann. Aber die Idee, die Grundidee, glaube ich, ist auch schon da drin, dass der Green New Deal radikaler sein muss und dass alle Vorschläge auch von dem Think Tank von Commonwealth zum Beispiel ja auch in diese Richtung gehen.
Ja.
Wie können wir eigentlich das, was wir hier vielleicht dann als Gemeinwohlökonomie sagen, wie können wir gemeinsam Wohlstand, das bedeutet dann eben auch gemeinsam Eigentum und Mitbestimmung. Ne? Wir müssen, glaube ich, für den deutschen Kontext sehr stark überlegen, wie nennen wir das dann zum einen und zum anderen, was bedeutet das dann konkret auf dieser Mitbestimmungsebene und wie diskutieren das zum Beispiel auch die Gewerkschaften dann neu.
Ja.
Ne? Also das sind ja so gerade diese Sozialpartner, die man da nicht vergessen darf. Wie radikal sind die eigentlich? Und wenn man sich eben nochmal überlegt, dass die Betriebsräte eigentlich sehr konservativ sind, dann ist es natürlich schwer, sich das vorzustellen, so eine Forderung zu Verstaatlichung oder Enteignung zu stellen.
Ja, also vielleicht sollte man besser von Vergesellschaftung sowieso sprechen. Also Labours Kritik an die damals an die Verstaatlichung in der Nachkriegszeit ist, war im Grunde Dinge, die in den Händen von ein paar Kapitalisten waren, die gingen über in die Hand von ein paar Beamten und für die meisten Arbeiter. Es war vielleicht gedanklich schön, gab es manche Zugeständnisse so zur Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber grundsätzlich, du hattest immer noch da zu schuften, das war nicht dein Betrieb auf einmal. Und das ist, man merkt überall diese Sehnsucht danach, dass wir selbst unser Leben bestimmen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer mehr Leute so verzweifeln an der repräsentativen Demokratie, wo die einfach nichts anpacken. Das ist die Frage. Aber vielleicht sollen wir kurz mal zurückkommen auf Gemeinwohlökonomie, weil es geht um diese Begrifflichkeit. Das höre ich, es war so kürzlich, Simone Lange hat es kurz mal erwähnt, die SPD damals Kandidatin gegen Andrea Nahles aus Flensburg. Hilde Mattheis von der Demokratischen Linken in der SPD hat das auch kurz erwähnt. Du erwähnst es auch in deinem Artikel. Kannst du das vielleicht kurz mal erklären?
Also es ist, wir waren nur auf der Suche nach einem Begriff und das ist eben einer der stehenden Begriffe in der deutschen Debatte. Und der ist jetzt aber gar nicht so sehr pragmatisch oder hat jetzt nichts mit dem zu tun, was ich mir eigentlich wünschen würde für linke Industriepolitik oder sowas, sondern ist eigentlich nach diesem Prinzip eher orientiert, dass wir uns nicht mehr dem Profit unterordnen, sondern eben dem Gemeinwohl. Also es ist mehr so eine normative Sache, die in die richtige Richtung geht, die ich aber auch noch für unzureichend finde. Mir fällt allerdings, wie gesagt, für den deutschen Kontext noch kein besserer ein, weil mein Gefühl ist, dass eben Green New Deal nicht richtig verstanden wird und sehr mit dieser diesem grünen Vorschlag zusammenhängt. Ja. Weil es eben auch einfach ein englischer Begriff ist. Ich glaube, es ist schwierig, den einzuführen. Soziale Marktwirtschaft, können wir das noch so nennen? Können wir das erneuern? Weiß ich auch nicht. Also, Gemeinwohlökonomie ist vielleicht zu vage und zu allgemein. Ich bin mir unsicher.
Es ist, also gibt es diese Unterschiede im Denken zwischen dem englischsprachigen Welt und der so kontinentaleuropäischen. Und das ist so, dass man vom oft so in Tradition Descartes oder so, man beginnt so mit dem Abstrakten und geht dann zum Praktischen rüber. Und bei den Englischsprachigen ist vielleicht mehr, man beginnt mit dem Praktischen. Mhm. Also wenn Gemeinwohlökonomie in dem, okay, da haben wir so andere Maßstäbe, ne? BIP ist vielleicht überhaupt ein völlig doofe Messlatte, ne? Das, um den tatsächlichen gesellschaftlichen Wohlstand zu messen. Und dass man beginnt mit anderen Prinzipien. Was ich aber sehr geil finde an Green New Deal, ist, geht, nee, wir fangen an mit einem Ding, was wir jetzt unbedingt machen will. Und das zielt darauf, dass man Ressourcen, Geld, aber auch Macht verlagert, ne, aus den Händen der Milliardäre. Und das insofern, das als so richtige so Offensivprojekt wirklich befeien soll, auch wenn es auf unterschiedliche Auslegungen hat. Also in Deutschland, mein erster Gedanke, aber ich bin nicht so hier verwurzelt, wie ich es sein sollte, war grüner Marshallplan. Es ist die Stunde Null und ich weiß, du zuckst ein bisschen jedes Mal und sagst, die Linken, denen gefällt es da gar nicht. Also wenn es ein antikommunistisches Gedanke, aber dass wir einfach sagen, wir brauchen die massive Investitionen. Das ist der Marshallplan als die Idee. Also nach dem Zweiten Weltkrieg im Gegensatz zu nach dem Ersten wollen die Alliierten nicht Deutschland strafen, sondern vielleicht aus reinem Eigeninteresse massiv investieren und investieren lassen.
Ich glaube, bei dem Marshallplan ist auch wieder diese Denke ganz anders, weil in dem deutschen Kontext, das wird nur als ideologische Sache verstanden und politisch, überhaupt nicht als Investitionsprogramm. Also das ist
echt?
Die deutsche Geschichtserinnerung daran, dass oder also ich verbinde das überhaupt nicht damit, sondern nur mit so einer politischen Idee. Insofern, ich meine, das ist vielleicht auch Teil des Problems natürlich. Das ist vielleicht gerade nicht die Zeit, nur in so Prinzipien zu denken, sondern tatsächlich sehr pragmatisch zu sagen, wir haben nur noch 10 Jahre, deswegen müssen wir was tun. Ich sympathisiere auch sehr damit und am letzten Wochenende war ich bei der sozialistischen Linken, das ist eine Strömung innerhalb der Linkspartei, die, wo eher ältere Leute waren, würde ich sagen, aber die sehr, sehr offen waren und die sehr begeistert waren, als ich davon erzählt habe. Also ich würde es auch nicht für unmöglich halten, dass es im deutschen Kontext, dass man nicht auch Gewerkschafter dafür gewinnen kann. Wenn man sich jetzt allerdings die Demo von vom Wochenende, letzter Woche anschaut von IG Metall und NABU und BUND, wenn die natürlich von Sozialwende sprechen und ökologische Wende und sozial-ökologische Transformation und alles, was Linke sonst so sagen, dann merkt man da wiederum ein bisschen vielleicht einen Hang zum Technischen oder so. Also es ist, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, die deutsche Diskussion läuft ein bisschen anders. Also es gibt zum einen sehr, sehr, sehr technische Lösungen oder halt diese sehr ideellen Sachen.
Ja.
Und ich finde auch, die Stärke des Green New Deal liegt da drin, dass er es irgendwie dieses Zukunftsprojekt hat, was sehr pragmatisch ist und trotzdem radikale Fenster öffnet. Ich bin mir auch noch nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch die Möglichkeit gibt, die deutsche Debatte so zu radikalisieren und auch sozusagen nicht nur einfach nur technisch zu werden und nicht nur so normativ. Ich hoffe.
Ja, also was gibt es dann andere Möglichkeiten? Also ich finde erstmal, also wirklich, wenn man so Sozialdemokratie als Idee denkt, dass jeder ein gleiches Recht, gleiche Stimme haben soll, dann leben wir natürlich in einer Gesellschaft, wo das faktisch nicht der Fall ist. Ne? Mhm. Wenn du in Hartz IV aufwachst, egal wo in Deutschland, hast du nicht die gleichen demokratischen Rechte als Frau Quandt. Es ist einfach faktisch falsch. Aber vielleicht darüber hinaus überhaupt die wirtschaftliche Demokratie, weil die Demokratie hört auf, natürlich sobald du zu deinem Arbeitsplatz kommst. Und wenn du bei Amazon arbeitest und in die Flasche pinkeln musst, damit Jeff Bezos noch mehr unnötiges Geld für sich da rausquetschen kann.
Gestern war Streiks bei Amazon, deswegen ist jetzt so agitiert.
Amazon Prime Day, ja klar. Also Amazon überall, also bitte, bitte, bitte unterstützt. Alle Kollegen und weltweit, da kommen die Gewerkschaften zusammen. Das muss man auch das sehr, sehr lobend erwähnen, dass die sich koordinieren unter sich.
Aber ich meine, da siehst du das Problem, ne? Wenn du eigentlich so einen Global Player hast wie Amazon und trotzdem natürlich Streiks lokal, dann ist einfach die neue Herausforderung, wie koordinierst du das?
Ja. Und in einer globalisierten Wirtschaft haben sowieso die multinationalen Konzerne diese wunderbare Möglichkeit, so diesen Unterbietungswettbewerb zu veranstalten global zwischen den Staaten. Ja, wer kann ihre Mitarbeiter, wo kann ich am besten die Arbeiter am besten ausquetschen, wo gibt es die niedrigsten Arbeitsschutzrechte und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Teil des Systems, also dass die Kleinstaaterei sozusagen bietet den Konzernen, die mittlerweile viel, viel mehr Macht haben, in vielen Fällen als Staaten selbst, ein wunderbares Spielwiese, um ihre Macht immer noch weiter auszudehnen. Und insofern, ich finde, dass dieser Machtbegriff Demokratie, wie kriegen wir die Macht wieder an uns gerissen, es muss schon auch die Basis sein. Aber vielleicht gibt es auch andere Wege. Also ganz praktisch, es soll einen Mindestlohn geben, vielleicht soll es auch einen Maximallohn geben. Ne, weil, sorry, wer braucht mehr als 1.000 Euro die Stunde? Ne, also wer braucht eigentlich mehr als 500 Euro die Stunde? Also an irgendwelchem Punkt, was willst du noch machen? Also kannst du mit deiner Seidenunterhose und keine Ahnung, aber es macht sich wirklich nicht so viel mehr glücklich. Das Geld, was du da extra bekommst, das könnte ein Kind aus der Armut befreien. Es ist wirklich auch ein Unding. Oder ein Maximalvermögen. Niemand braucht mehr als 1 Milliarde. Punkt. Aus. Das wäre auch eine so sehr praktische, klare Forderung. Und weil ab dieser Milliarde, also das sind schon 1 Milliarde, ist sehr, sehr viel, das ist nicht mehr Geld. Also deinen Kindern und deinen Urenkeln wird es gut gehen für den Rest ihrer Lebzeit. Also das ist garantiert. Aber wer braucht mehr als das? Also vielleicht ist das auch ein Ansatz, wo wir einfach sagen, die Anhäufung von Eigentum in einer gewissen Grenze ist asozial. Das ist ein Angriff auf die Demokratie.
Ja, und ich glaube auch, dass man damit gut Politik machen kann, in dem Sinne, dass es alle sofort verstehen und alle sofort unterschreiben könnten.
Es darf nur Petition bei Change.org.
Nee, aber ich meine, dass alle sofort dafür stimmen würden auch, glaube ich, und das gut finden.
Okay, das SPD, heißt, ein neues Programm.
Was man mit dem Geld macht, und natürlich, da muss das Programm, sagen wir mal, diese politische Vision muss auch insofern kohärent sein, als dass man sich dann überlegt, was will man dann mit so viel Geld dann machen, wenn man Vermögen und erteilt. Ne? Und dann kommt wieder diese Frage von Investitionen und wie bauen wir eigentlich grüne Arbeitsplätze. Also da hängt dann immer noch schon ein bisschen mehr dran, dieser Umbau der Industrie, der eigentlich notwendig wäre, insbesondere für Deutschland, die einen großen Industriesektor nach wie vor haben, ist, glaube ich, irgendwie so eigentlich der so ein Knackpunkt. Weil das ist was, wo die Leute auch an ihrem Arbeitsplatz betroffen sind und wo man mit den Menschen zusammen sagen muss, wir müssen hier diesen Umbau machen. Wir wollen ihn mit euch zusammen machen und nicht einfach von oben herab, das ist auch wichtig. Hm. Aber da wird es Zugeständnisse geben müssen und in großen, großen Veränderungen von so vielen Arbeitsplätzen, das darf man den Leuten auch nicht verschweigen. Ne? Man verteilt nicht nur Geld, sondern das wird noch mehr sein, leider.
Ja, also es wird natürlich große, große Umschulungen zum Beispiel kommen müssen. Also andererseits, das sind also die Leute, die bei RWE heute arbeiten. Also wir wissen schon, der Kohleabbau, der wird stoppen. Also und es ist eigentlich schon meistens schon vorgeplant sowieso. Aber dass es Umschulung geben muss, das ist eigentlich mit jedem technologischen Wandel. Nur wenn die Schleckefrauen arbeitslos werden über Nacht, dann regt sich keiner für sie auf. Und es waren eigentlich mehr als insgesamt im Kohleabbau arbeiten. Also das ist auch eine Frage davon, von gesellschaftlicher Macht oder leider fehlende Macht in Fall der Schlecke.
Genau, deswegen glaube ich auch, man sollte sich jetzt nicht nur auf diesen Industriesektor konzentrieren, sondern natürlich auch alle Streiks in den Dienstleistungssektoren, bei den Kitas und Krankenhäusern und so. Ne? Das ist eben dieses... Das, ein politisches Programm muss eben mehr können als einfach nur in Anführungszeichen gewerkschaftliche Streiks, sondern muss es zusammendenken und sagen, es muss dazu gehören, diese andere Arbeit mehr zu wertschätzen, mehr zu bezahlen auch. Und trotzdem können wir nicht einfach sagen, wir lassen die Industrie links liegen und machen es nicht. Ja. Also das ist ja so ein bisschen das Problem der Linkspartei, dass sie sagen, sie unterstützen die Streiks in Krankenhäusern und den Kampf um Wohnen, was ich richtig finde, aber ich meine, es gehört zur linker Politik dann doch noch ein bisschen mehr, als nur die guten Sachen zu unterstützen. Man muss auch sozusagen die schwierigen Fragen angehen, ne? Also die unangenehmen auch.
Wie meinst du das?
Naja, eben, dass man, wenn man Umbau sagt, was man umbauen muss und dass dann Arbeitsplätze wegfallen und wie teuer das wird und so weiter. Also sich diese schwierigen Regierungsfragen auch stellen.
Ja.
Und das hatten wir schon in ganz vielen Sendungen, überhaupt zu sagen, wir stellen auch diese Machtfrage als Linke, bedeutet auch, die schwierigen Fragen zu durchdenken und nicht nur positiv sich auf Proteste zu beziehen, was ich auch sehr wichtig finde und richtig.
Ja, also ich meine, aber der Bergbau ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Das hat eine so starke Tradition. Es war gerade Durham Miners Gala im Nordosten Englands. Waren 200.000 Leute da, um Jeremy Corbyn und so weiter alle da zu sehen. Und sie haben so eine Tradition, da spielen die Braskapellen und die alten Flaggen werden so in Parade davor geführt. Und es hat so eine tiefe Wurzel. Es kommt wirklich kommt einem Tränen in die Augen. Gleichzeitig, das war so Steinkohle unterirdisch. Das war eine mordsgefährliche Arbeit. Die Leute haben massiv gelitten, Kohlenlunge, also die einfach gesundheitlich, was das so zusammengeschweißt hat. Die Kameradschaftlichkeit, die Selbstverständlichkeit. Wir treten immer in den Arbeitskampf für andere Arbeiter anderswo. Das Internationalismus von diesem Bergbaukumpels, das kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also bei dem Bergbaustreik von 84, 85 gegen Thatcher, die haben 18 Monate ausgeharrt ohne Geld, diese Familien. Und die Frauen auch aus dieser Gemeinschaft, was die alles gekämpft haben. Mhm. Und dass sie immer noch so stark sind in einer so sozialistischen Kultur, ist so berührend. Gleichzeitig, ich meine, wie alle diese Schachten da zugemacht worden ist, war monströs, war barbarisch. Aber gleichzeitig, das war schlimme Arbeit. Mhm. Wenn wir in eine Welt kommen, wo weniger Arbeit gemacht werden muss, wenn wir unsere Lebensverhältnisse reproduzieren können, ohne dass Leute sowas machen müssen, ist das etwas zu befreien. Das hätten damals auch die Bergbauarbeiter, weil mein Kind bei gleichbleibenden Lebensverhältnissen, und das ist das Wichtigste, nicht die Schacht runtergehen muss in der Zecke, dann ist das doch ein Zugewinn. Und das ist im Grunde alle diese Technik. Also wenn Leute nicht mehr LKWs fahren müssen, das ist für uns alle ein Zugewinn. Mhm. Das Problem ist nur, mit der Eigentumsfrage. Weil wenn LKW sich selbst fahren, und dafür, also wir im Grunde, wir können alles, was wir gesellschaftlich benötigen, können wir mit viel weniger Arbeit machen. Das ist so ein wunderbares Problem. Das Problem ist nur, wenn dadurch tausende Leute arbeitslos werden und nicht mal ein Recht, ein Anrecht auf soziale Teilhabe haben. Mhm. Und deswegen, ich finde auch so, diese Digitalisierung und die Entwicklung der Technologie müssen wir auch hier mit berücksichtigen, weil Wachstum eigentlich, okay, es gibt noch technologische Entwicklungen, die uns zugutekommen. Aber ehrlich gesagt, also bei denen, denen es gut geht in der westlichen Welt, wir haben genug. Ich brauche nicht mehr Klamotten oder so. Ich brauche viel mehr, dass die Leute, die meine Klamotten herstellen, nicht in erbärmlichen Umständen das machen muss. Und also da in England, also Großbritannien, redet man vom Fully Automated Luxury Communism. Also so ein bisschen so Raumschiff Enterprise. Da denkt man gar nicht mehr an Geld. Man geht raus, man forscht die Welt, weil im Grunde Arbeit langsam ein bisschen überflüssig wird. Mhm. Ja, mit 3D-Drucker oder sowas, dass immer mehr gemacht werden muss, dass die Technologie unsere Arbeitszeit gleichzeitig einsparen soll. Wir reden jetzt bei Labour von 4-Tage-Woche. Mhm. Weil das, diese Technologie... Was auch
langsam nach Deutschland kommt. Langsam, ja, verspätet, ja. Aber es kommt.
Ja, dann soll es auch. aber dass solange diese technologischen Entwicklungen uns allen gehören, mhm, und wir alle die Früchte davon mitgenießen und die geteilt werden, solange diese Früchte der Arbeit gleichzeitig geteilt werden, wir brauchen nicht immer mehr Wachstum, immer mehr Wachstum. Natürlich in den ärmsten Ländern der Welt, das brauchen sie noch, weil die nicht auf diesem Niveau gekommen sind. Da, wo wir so materiellen Wohlstand haben, mein Gott, das reicht. Ja. Und das muss vielleicht auch das Ziel sein. Und damit können wir auch ein Green New Deal oder was immer wir das nennen, was gemeinschaftlichen Sinn macht, weil es nicht um die Fetischierung von weiteren unnötigem Wachstum geht, aber einfach dafür, dass wir in einer Welt leben, wo es genug Ressourcen für alle gibt. Und das Problem ist nur, wenn manche wenige viel zu viel für sich horten wollen. Mhm. So, Hub 10 FM, ein neuer Podcast für eine neue Politik. Eine bessere Welt ist möglich. Ines, vielen, vielen Dank. Wir tun Links zu der Sendung unten drauf. Wenn es euch gefallen hat, bitte sag's weiter. Wenn nicht, sag's uns. Wir wollen von euch hören. Das war's. Bis dann. Und unsere Musik, wie immer, ist von Yannick Blume.
Bis bald.